das begründete Gefühl, das ich von 1989 und den Folgejahren kenne, damals die wiedergewonnene Zugriff des Kapitalismus auf die ganze Welt und das Entstehen einer großen Zahl neuer Staaten in oft blutigen Kämpfen und nach völkischen Kriterien. Deutsche Wiedervereinigung, die ich kurz zuvor noch für einen unrealistischen Traum von Revanchisten gehalten habe. Und der Massenjubel und die Wir sind ein Volkrufe, die in sich bargen gegen jeden zu wüten, der nicht zum Volk gehörte, was sich in Pogromen wie in Rostock oder Hoyerswerda und in Morden wie in Mölln oder Solingen lohnt und in der faktischen Abschaffung des Asylrechts politische Bestätigung fand. Man blickte damals in einen Abgrund und wusste nicht, ob es so etwas wie ein Auffangnetz geben würde und wurde später, als alles doch wieder jedenfalls per Definition als normal galt, des Alarmismus oder der Panikmache bezichtigt. Akzeptiert habe ich diese Anschuldigung nie, denn was man sieht, das sieht man eben. Auch wenn es nicht immer aus seiner Latenz zur vollen Entfaltung reift. Heute bin ich wieder alarmiert, ist etwas in der westlichen Welt auf dem Vormärsch, das sich vorläufig wahrscheinlich zu pauschal das Faschistoide nennen will, weil das Wort ganz gut ausdrückt, dass es davon recht unterschiedliche Ausprägungen geben kann. Es war ja wirklich ein Jahr 2016 mit Brexit, Trump, der Entwicklung in der Türkei oder die unfassbare auf den Philippinen, wo das Volk einen Massenmörder auf den Schultern trägt. Und der Aufstieg der AfD und die Übernahme ihrer Forderungen und ihres Jargons durch große Teile der etablierten Politik. Das systematische Außerkraftsetzen sogenannter europäischer Werte in Polen, Ungarn und weiteren Staaten. Die möglichen Wahlsiege von Rechtsradikalen und Rassisten in Italien, Frankreich, Österreich und der daraus wahrscheinlich oder vielleicht resultierende Zerfall der EU. Neu ist für mich, und das gebe ich zu am Anfang, dass ich nicht mehr wie bisher denken kann, die wirklich ökonomisch Mächtigen, und das sind die einzigen, die das Prädikat Elite verdienen, hätten so eine Art Hoheit oder so eine Art Macht zu bestimmen, wer das Regierungspersonal stellt oder wer den ideellen Gesamtkapitalisten organisiert und also auch wer als ungeeignet aussortiert und in die Opposition verbannt wird. Dieses Bild, das nicht Beruhigung enthält, aber Berechenbarkeit, ist mit Brexit und Trump zerstört und so scheint mir geopolitische und ökonomische Interessen, die als Interessen analysierbar waren, verlieren an Gewicht im Verhältnis zum Wahnhaften. Zweitens, und das betrifft Deutschland, fällt weg, was wir als notwendige Rücksichtsnahme auf die Interessen der deutschen Exportwirtschaft immer bezeichnet haben. Dieses sich so weit zügeln, dass das berühmte Ansehen im Ausland jedenfalls oft kontrafaktisch Berücksichtigung finden musste durch Mahnmal oder Vergangenheitsbewältigung oder Aufstände von Anständigen. Dieses politisch argwöhnende Ausland gibt es immer weniger. Und wenn Daimler oder VW Probleme haben, dann nicht aus diesem Grunde. Ich gebe also zu, mir fällt oft kein Gegenargument ein, wenn Autoren, die ich sehr schätze, negativ oder düster prognostizieren. Etwa über die Folgen eines voll entfalteten Handelskriegs zwischen China und den USA nachdenken. Oder den großen Krieg in der Logik des Wahnhaften antizipieren oder einfach nur feststellen, dass nur ein Bruchteil der wirtschaftlichen Einbrüche aus der Zeit zwischen 1928 und 1932, sagen wir ganz bescheiden, ein Rückgang der deutschen Exporte um 20%, alle dünne Fassade zum Einsturz bringen könnte. Hermann Gremlitzer formulierte kürzlich, wie die Volksseele bei ähnlicher Lage 2017 brodelte, lässt sich gar nicht übertreiben. Dagegen können nur notorisch sonnige Gemüter Einspruch erheben. Mein Vortrag streift die geopolitischen Fragen und möglichen ökonomischen Krisen nur am Rande. Ich hoffe trotzdem, dass ihr ihn nicht als zu kleinteilig empfindet. Es geht zunächst um die rechteste Entwicklung im Lager der sich Linke nennenden, den völkischen Nationalismus, die Ambition der Euro-Zerschlagung, danach um ihre öffentlich als Antipoden wahrgenommenen Gegner, also des Zusammenschlusses DiEM25. Danach werde ich zwei typische Phänomene der Anpassung an bzw. der Versöhnung mit faschistoiden Entwicklungen an zwei Büchern exemplarisch besprechen. Und dann ist Pause. In der zweiten Halbzeit setze ich mich mit dem viel diskutierten Didier Eribon auseinander. Danach mit einem Buch, das scheinbar oder wirklich an Eribon anknüpfend die Schuld der Linken am Aufstieg des Faschistoiden zum Thema hat. Gegen Ende des Vortrags will ich dann die Tendenz angesichts der Gefahren in den Konsens der Demokraten oder in die Verteidigung des Bestehenden zu fliehen, kritisieren. Und wie ihr euch denken könnt, zum Schluss kommt das Allerbeste. Also Resümee und die ultimative Beantwortung der Frage, was tun? Mit Erfolgsgarantie. Ja, ich bitte euch also um das Vertrauen, um einen Vertrauensvorschuss, dass ich bei allem, was ich bespreche, nicht nach Skurrilitäten gesucht habe, sondern nach exemplarisch. Erstens, es formiert sich europaweit ein Lager, das sich für den Kristallisationskern einer Entwicklung nach ganz weit rechts von sich selbst als Linke titulierende halte. Solche Formierungsprozesse weisen, wie wir wissen, immer Verästelungen auf, die ich kenne, aber in die ich euch nicht detailliert einweihen will. Zentrales Anliegen oder einziger Lebenszweck dieser Formierung ist die Zerschlagung von Euro und EU, die Rückkehr zur Kleinstaaterei mit eigener Notenpresse und homogenen Völkern. Ihre Kampfbegriffe sind nationale Souveränität bzw. Volkssouveränität, also etwas, was auch den Untertitel des wichtigsten Printmediums des Rechtsradikalismus in Deutschland kompakt zum Motto hatte. Dieser Untertitel lautet bekanntlich Magazin für Souveränität. Meilensteine dieser Formulierung waren die 2014 gegründete International Coordination of Left and Popular Forces Against the Euro, die daraus hervorgehende Initiative Lexit, der sogenannte Plan B-Prozess, angestoßen durch eine gemeinsame Erklärung von zum Beispiel Stefano Fassina, Oscar Lafontaine, Jean-Luc Mélenchon, dem Präsidentschaftskandidaten der französischen Partie de Gauche und anderen, und auch Yannis Varoufakis, der sich inzwischen hiervon verabschiedet hat. Es gab eine größere Konferenz dazu vor einem Jahr in Paris. Im letzten Herbst traf man sich als No-Euro-Forum in der Toskana und im November letzten Jahres traf man sich in Kopenhagen zu einer sogenannten Plan B-Konferenz, an der, wie es hieß, Vertreter von über 20 linken Parteien sowie Vertreter von sozialen Bewegungen und NGOs teilgenommen haben. Sie sind natürlich in den verschiedenen Ländern unterschiedlich stark und ich verzichte auf Einzelheiten. Die Basisorganisation im deutschsprachigen Raum ist die Initiative Eurexit. Zu den Erstunterzeichnern ihres Manifestes gehören Deutschlands vielleicht bekanntester Keynesianer und ehemaliger Staatssekretär im Finanzministerium Heiner Flassbeck, sein enger Weggefährte und als Minister auch mal sein Vorgesetzter Oskar Lafontaine, Peter Wahl von Attac und weitere Antiglobalisierungsaktivisten, recht viele Gewerkschaftsfunktionäre und Lehrstuhlinhaber sowie der Semi-Promi-Flügel der Linkspartei, der wie Inge Höger der antikapitalistischen Plattform angehört oder die da dem. Man habe, so verlautbart man, erfreulich großen Zulauf und man habe geschichtlichen Rückenwind, denn, Zitat, die Völker bringen den Wunsch nach Wiedergewinnung der verlorenen oder verratenen nationalen und Volkssouveränität zum Ausdruck. Im Appell des No Euro International Forum klingt das wörtlich so: Die Pro-EU-Eliten werden ihren Platz soziopolitischen Kräften der Veränderung abtreten müssen. Diese werden morgen gefordert sein, die verschiedenen Nationen zu führen, die ihre Souveränität wiedergewonnen haben. Nötig sei eine Einheitsfront zur Sprengung des europäischen Gefängnisses zu bilden. Jedes Volk kann so seine Souveränität und Unabhängigkeit gewinnen. Was hier Einheitsfront genannt wird, ist ein anderes Wort für Querfront. Man sucht das Bündnis mit Rechten, auch mit rechtsextremen Kräften, indem man diesen Fortschrittlichkeit attestiert. Mit Blick auf Italien und Beppo Grillos Fünf-Sterne-Bewegung lese ich zum Beispiel in so einer Konferenzauswertung: Trotz ihrer verschiedenen Tendenzen repräsentiert sie den Zorn gegen das nationale und europäische Establishment, der hier auch sehr klare und linke Wortführer findet. Nun könnte ich an dieser Stelle schlicht rassistische Sprüche von Beppo Grillo in großer Zahl auflisten, aber heute soll es genügen, daran zu erinnern, mit wem die Fünf Sterne im Europaparlament eine Fraktionsgemeinschaft bilden. Mit der rassistischen UKIP von Nigel Farage, mit den rechtsradikalen Schwedendemokraten und mit Frau von Storch von der AfD. Ebenfalls einen starken Trend zur Einheitsfront bzw. Querfront muss man mit Blick auf Frankreich und die Front National konstatieren. Wenn man zum Beispiel so ein Video von Paul Steinhardt, der ist kein unwichtiger Mensch und dann gibt zusammen mit Heiner Flassbeck die Internetzeitschrift Makroskop heraus und war Redner beim No-Euro-Forum, anklickt, hört man ihn referieren, das Zitat: Wirtschaftsprogramm des Front National ist 100% keynesianisch und auch das ist wörtlich. Der Front National hat ein Wirtschaftsprogramm, dem ich 100%ig zustimmen würde. In der Logik dieser Schwärmereien in höchsten Tönen. Der Front National hat ja ein völkisch-rassistisch überformtes Wirtschaftsprogramm, in dem die Anhebung des Mindestlohns, die Verteidigung des Renteneintrittsalters, Protektionismus, Teilverstaatlichung des Finanzsektors, Investitionsprogramme und so weiter vorkommen. In der Logik dieser Lobhudelei liegt die Wahlempfehlung für den Front National spätestens im zweiten Wahlgang. Das sei hiermit prognostiziert. Die Vertreter des No-Euro-Lagers in Frankreich basteln an dieser Option schon lange. Jacques Sapir etwa, einer der prominenten Repräsentanten dieser Option, schrieb im letzten Oktober auf seinem Blog: Ich sprach von der Bildung einer nationalen Befreiungsfront. Diese Front könnte eine Reihe von Parteien einschließen, Denn das politische Spektrum der Euro-Gegner ist sehr weit. Wie dem auch sei, schreibt er weiter, der Kampf gegen den Euro muss zu Annäherungen führen, sogar mit Leuten, mit denen man Meinungsverschiedenheiten hat. Übrigens, und das ist nicht nur so ganz nebenbei erwähnt, der Co-Autor von Sapirs Buch mit dem Titel Die Szenarien des Euro-Austritts, Philippe Murier, ist inzwischen offizieller Wirtschaftsberater von Marine Le Pen. Selbstverständlich sind das Vorposten, die zukünftiges Terrain sondieren, aber das ist schon alles sehr zielstrebig. Sehr auch mit verteilten Rollen abgestimmt, was da in Richtung völkischen Nationalismus und Rassismus aufgebaut wird. Sarah Wagenknecht zum Beispiel formuliert in ihren Büchern ja nicht nur, Zitat, eine bessere Idee wäre, den demokratischen Staaten ihre eigene Währung zurückzugeben, sondern sie bekennt sich offensiv zum homogenen Staatsvolk im Kleinen, übrigens zum Erschrecken der Schweiz auch unbedingt einsprachigen Kleinstaat. Ich zitiere, je größer, inhomogener und unübersichtlicher eine politische Einheit ist, desto weniger funktioniert das. Kommen dann auch Unterschiede in Sprache und Kultur hinzu, ist es ein aussichtsloses Unterfangen. Das ist an reaktionärem Gehalt kaum zu übertreffen und legitimiert übrigens alles, was es an Staatszerfall nach 1990 so gegeben hat, von Usbekistan bis Kosovo. Die Strömung um Wagenknecht und Lafontaine hat ja diese Neustartkonferenz letzten September hier in Berlin, man kann wohl sagen, dominiert und strukturiert. Entschlossenheit und Zielstrebigkeit spiegeln sich zum Beispiel in der Einladung von Stefano Fassina, dem ehemaligen Vize-Finanzminister Italiens und No-Euro-Promi, der ebenfalls zur wörtlich Desintegration des Euro eine breite Allianz nationaler Befreiungsfronten von progressiven bis zu rechten Parteien vorschlägt. Die wichtigste Verstärkung hat sich diese Szene wahrscheinlich mit Jean-Luc Mélenchon, dem Chef und Präsidentschaftskandidaten der Partei de Gauche aus Frankreich, nach Berlin geholt. Er stilisiert sich auf seinem Blog als unzertrennlichen Freund Lafontaines und verkündete hier in Berlin sein wichtigstes Credo. Die Souveränität der Völker ist ihr höchstes Gut. Dieser Satz hat das wirklich in sich. Denn mit ihm ist alles andere wieder in die zweite, dritte oder vierte Reihe verschoben. Das gute Leben, das Quantum der arbeitsfreien Zeit, die sichere materielle Ausstattung des Lebens und auch das sexuelle oder müßiggängerische auf seine Kosten kommen, alles weicht bzw. platziert sich hinter der Souveränität und zwar der Völker. Also einer angeblich aus Kultur und Sprache, weil Blut so ein bisschen aus der Mode gekommen ist, bestehenden Homogenität, der man nicht fliehen kann, der man schicksalhaft verhaftet ist. Ich erlaube mir eine kleine Abschweifung nach Frankreich und zur französischen Linken. Sebastian Schwaler schreibt in seinem lesenswerten Buch über den Front National, von einem Großteil der französischen Linken werde, ich zitiere ihn, ein Mangel an nationaler Souveränität als entscheidendes Problem konstatiert. Es fühlen sich viele Linke in geradezu mythischer Weise mit der Nation verbunden. Und ich bleibe im Zitat. Hier bestehen Anknüpfungspunkte für die Agitation des Front National. Auch für Jean-Luc Mélenchon könnte das Ergebnis demokratischer Erneuerung nur die Stärkung der Rolle Frankreichs in der Welt sein. Dies alles ließe sich an zahllosen Beispielen bebildert. Ich bitte immer, im Kopf zu behalten, dass die Kämpfer für nationale Souveränität oder gegen Globalismus und Fremdbestimmtheit ja oft als Kämpfer für intakte Heimat mit heimeligen Binnenmarkt und ihm beliefernden Mittelstand Reklame machen, aber stets zugleich ihrer Nation mehr Weltgeltung verschaffen wollen. Globalisierungskritik bedeutet also fast immer nur, dass die Falschen das Weltmarktgeschehen beherrschen. Das spielt auch beim Brexit eine Rolle und diese hat die euphorische Aufbruchstimmung des Eurexit-Lagers ungemein beflügelt. Mal verständnisvoll billigend, mal eher verschweigend oder in einen Nebensatz verdrängend, werden all die offensichtlich reaktionären Ansichten der Brexit-Zustimmer, die Immigration, Sozialliberalismus, Modernität und Feminismus für Kräfte des Bösen halten, ihrem Ressentiment Geltung verschaffen und die zugleich von den guten alten Extraprofiten aus dem britischen Weltreich träumen. In meinem Urlaubsort Graz teilte mir die Kommunistische Partei Österreichs, die in der Stadt 20% der Wählerstimmen gewinnt und auch im Landtag sitzt, mit. Vor allem die grenzenlose Arbeitsmigration hat das Fass zum Überlaufen gebracht. Deshalb und auch weil Österreich aus der EU austreten müsse, Zitat, begrüßt die steirische KPÖ die Entscheidung der britischen Wählerinnen und Wähler. Wilhelm Langenthaler, Erstunterzeichner des Eurexit-Manifests aus Wien und Herausgeber des Periodikums mit dem schönen Titel Intifada, verkündet, ein großartiges Resultat und ein Sieg der englischen Unterklassen. Dabei kann eigentlich jeder wissen, dass nichts, was die unteren Schichten Großbritanniens an Verschlechterung erlitten haben, durch irgendwelche Eliten in Brüssel verursacht wurden. Gegen den Prozess der Deindustrialisierung hat das britische Proletariat zeitweise mit großer Militanz gekämpft und eben verloren. Nach dem Brexit wird es ihnen nicht besser gehen, sondern schlechter. Noam Chomsky, den ich wirklich nur sehr, sehr, sehr selten als meinen Zeugen aufrufe, mag mit der Stoßrichtung eines Gedankens wohl recht haben, wenn er formuliert, diese Politik hat ihren Ursprung nicht in der EU, sondern in Großbritannien selbst. Die EU hat nicht Margaret Thatcher und jene Politiker, die ihr folgten, gewählt. Teilweise hat die EU die Zerstörung der britischen Arbeiterklasse sogar erschwert oder behindert. Und nun vor wenigen Wochen hat also auch der angeblich linke Hoffnungsträger und Labour-Vorsitzende Jeremy Corbyn in einer, wie es hieß, 180-Grad-Wendung sich gegen offene Grenzen und Freizügigkeit positioniert. Auch wenn ich eigentlich biologistische Formeln verabscheue, fällt mir dazu nur ein, schon wieder wächst zusammen, was zusammengehört. Ich halte es, obwohl ich auf diesem Gebiet einigermaßen belesen bin, für kaum ermittelbar, wie hoch der Anteil unter den für Leave-Votierenden ist, der sich davon materielle Verbesserungen seiner Lage versprochen hat und nun, wie man sagen könnte, irgendwie betrogen oder enttäuscht sein wird, im Verhältnis zu jenen, die auch um den Preis ökonomischer Nachteile ihren wahnhaften Hass auf Polen und Dunkelhäutige ausleben und staatlich exekutiert sehen wollen. Der Wahn impliziert ja immer die Bereitschaft, materielle Nachteile in Kauf zu nehmen, für den immateriellen Lohn andere drangsaliert und also leiden zu sehen. Im Eurexit-Lager jedenfalls wimmelt es von Stellungnahmen, die ich bringe in die USA, auch den Trump-Wählern edelste Motive unterstellen. Zitat, sie haben Veränderung gewählt, sie seien die, die die Nase voll haben von einem Weiter-so, sagt Sarah Wagenknecht. Und im Mikroskop lese ich von Amerikanern, die mit ihren Lebensumständen aus sehr guten Gründen unzufrieden sind, die einen Staat wollen, der die verrottete Infrastruktur in den USA zu sanieren verspricht, der das Gemeinwohl im Blick hat und so weiter und so fort. Deshalb gelte bilanzierend, Trumps Wahl gibt Anlass zu Hoffnung. Das ist alles dermaßen irre, dass sich das wahnhafte Fundament, auf dem die Volkssouveränität da stehen, an vier Facetten kenntlich machen will. Ich begebe mich also auf Ihre wohl wichtigste publizistische Stütze. Ich habe gerade die Zeile verloren. Auf die Nachdenkseiten des Herrn Albrecht Müller. Die erste Facette ist die permanente Behauptung der Fremdsteuerung deutscher Staatspolitik. Zitat: Angela Merkel ist ein verlässlicher Partner der USA, so verlässlich, dass man daran zweifeln muss, dass genuin deutsche Interessen noch die notwendige Förderung erfahren. Oder an anderer Stelle: Auch die SPD erweist sich als fremdbestimmt. Wer nicht gänzlich national durchgeknallt ist, könnte wenigstens begreifen, dass der Zweck aller Staatspolitik, den Aufstieg der eigenen Nation über die Schädigung anderer Nationen voranzubringen, auch sich des Mittels der Kooperation und der Konzession bedienen muss. Ganz frei von solch minimaler Erkenntnis tobt es sich auf Wagenknechts Facebook-Seiten ungefähr so, und zwar monatelang, aus. Merkel ist ein Produkt der Machenschaften des CIA. Wir wissen, dass Frau Merkel nichts anderes tut, als amerikanische Interessen durchsetzen. Und jetzt schiebt sie endlich ab, die Armeenote Merkel. Nie wird man ermitteln können, ob so etwas von den Nachdenkseiten oder von der AfD inspiriert ist, die ja in ihrem Programm, die AfD, auch beklagt, dass zunehmend andere Staaten und Institutionen die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik beeinflussen und steuern. Die zweite Facette folgt aus der ersten zwingend. Wo Fremdbestimmung gemutmaßt wird, ist Enthüllung diverser verborgener Machenschaften angesagt. Nachdenkseiten und das entsprechende Sortiment, sagen wir, des rechtsradikalen Kopfverlags sind in diesem Punkt ununterscheidbar. Ein wichtiger Autor der Nachdenkseiten ist zum Beispiel Paul Schreier, der unter anderem herausgefunden haben will, dass Bin Laden die Anschläge von 9/11 weder angeordnet habe, noch in sie verwickelt war, dass diese vielmehr durchgeführt wurden vom amerikanischen Geheimdienst, der einer Schattenregierung angehört. Bei den Akteuren habe es sich auch nicht um Selbstmordattentäter gehandelt, sie wollten nur Flugzeuge entführen, Kampfgefährten frei pressen, aber die Flugzeuge seien dann von Agenten besagter Schattenregierung vom Boden aus in die Türme und das Pentagon gesteuert worden, hätten aber zu wenig Schaden angerichtet, sodass mit vorbereiteten Sprengungen dem Einsturz der Türme und eines weiteren nachgeholfen werde wurde. Ich erspare euch weitere Details. Politisch wichtig scheint mir, dass nach den Erkenntnissen der Studie zur enthemmten Mitte 60% aller Deutschen für solche Theorien oder Verschwörungstheorien, also für die These, dass im geheim ausgeheckt ist, unser Leben bestimmt anfällig sind, 60%. Dass aber die Wähler der AfD und der Linkspartei diesem Phänomen der zerstörten Vernunft in weit größerer Zahl unterliegen als die Wähler aller anderen Parteien. Das ist eine beängstigende, nur scheinbar vorpolitisches Fundament von Querfront. Ein Scharnier, das die Beteiligten auch immer wieder ganz konkret zusammenführt. Besagter Paul Schreier, den ich eben zusammengefasst habe, hat das in diesen Kreisen aufsehenerregende Gespräch mit Ken Jebsen für Jürgen Elsassers Compact Life geführt. Er gehört, wie auch Elsasser und Jebsen, zu den Mahnwachen, Montagsdemos und zum Friedenswinter. Das Projekt erfährt übrigens momentan gerade einen Wiederbelebungsversuch. Paul Schreier hat kürzlich das Buch, hier sieht man, was ich alles lese, aber ich zuliebe. Paul Schreier hat kürzlich das Buch von und über Ken Jebsen, der Fall Ken Jebsen, für die Nachdenkseiten hymnisch rezensiert, in dem Albrecht Müller, der Chef von den Nachdenkseiten, zum guten, unerschrockenen Freund des Machers von Ken FM geadelt wird. Ich habe das Buch wirklich gelesen, auch weil es mich interessiert, was das Erfolgsgeheimnis oder diese gigantischen Klickzahlen für Ken FM überhaupt erklärbar werden. Und ich hoffe, an dieser Stelle versteht ihr mich nicht falsch, was ich jetzt sage, aber ich habe in anderen Abschnitten meines Lebens ja durchaus mit Rechten auch aus der CDU, wenn sie als Intellektuelle galten und die entsprechenden Einladungen der bekannten Akademien, etwa in Hof Geismar annahmen, und Kurt Biedenkopf und Heiner Geißler taten das besonders gerne, öffentlich diskutiert. Das war nicht fruchtbar. Und wirklich sinnvoll war das auch nicht. Es war Antagonismus und Feindschaft in zivilisierten Ton. Aber neben dem bildungsbürgerlichen Anspruch auf Belesenheit, den man da abliefern musste, gab es so eine Art von Stringenz der Argumente, der wie gesagt unversöhnlichen oder antagonistischen Argumente. Dies entfällt bei Jebsen komplett. Alles ist irgendwie nur auftrumpfende Siegesgewissheit, Ressentimentpflege, dumme Phrase, Gewitztheit, Jargon, Verschwörungstheorie und ein unfassbarer Hass auf Israel. Dass es sich dem Argument entzieht, ist gerade das Beängstigende. Die dritte Facette, ebenfalls zwangsläufig aus den ersten beiden Folgen, ist natürlich der Antisemitismus. Die Eurexit-Vorkämpfer sind hier wirklich die Zügellosesten. Erst Unterzeichnerin und bei besagter Konferenz in der Toskana dabei, und das ist nur beispielhaft, war etwa die Bundestagsabgeordnete Inge Höger vom Simon-Wiesenthal-Zentrum als extrem antisemitisch eingestuft. 2010 mit der Gaza-Solidaritätsflotte unterwegs, Trägerin eines Schals mit einer nahöstlichen Landkarte, auf der Israel fehlt, also schon mal symbolisch ausgelöscht ist, wie alle anderen auch engagiert in den Kampagnen, die Israel zu delegitimieren und zu boykottieren zum Ziel haben. Und die letzte Facette. Dieser Antisemitismus geht eine spezifische Symbiose mit dem Rassismus ein. Ich zitiere, um das zu bebildern, aus einem Porträt von einem als insgesamt progressiv eingestellten, charakterisierten Mann auf den Nachdenkseiten. Das Porträt geht so. Er werde beim nächsten Mal AfD wählen. Man kann es als Hilferuf verstehen. Er hat sehr wohl gesehen, dass sich unsere Bundeskanzlerin mit offenen Armen für Flüchtlinge nur selbst geschmückt hat, aber wir laufen mit dieser Politik hohe Risiken. Er weiß das oder er ahnt das und er spürt und hört, dass man darüber nicht sprechen darf. Wenn man nicht Gefahr laufen will, als Rechter oder Rechtspopulist stigmatisiert und abgekanzelt zu werden. Er sieht zugleich, wie sich Politiker jener Partei, der Linkspartei, die er bisher gewählt hat, über jene hermachen, die seine Sorgen noch zu artikulieren wagen. Kipping kommt vom Haken, rücksichtslos gegen Wagenknecht. Ja, was ich hier als Verständnis für einen progressiv eingestellten AfD-Wähler nur schwach kostümiert, ist Wertschätzung der rassistischen Positionen der AfD. Wie die zahlreiche Lob für Wagenknechts Schuldzuweisung an Merkel, etwa nach den Terroranschlägen hier in Berlin, ja, eindrucksvoll beweisen. Diese Wertschätzung ist eine wechselseitige. Die wirklich lesenswerte Studie im Feindbild vereint, erinnert noch einmal daran, wie das erträumte Wunschkabinett der rechtsradikalen Zeitschrift Kompakt zur Rettung Deutschlands aus Anlass der Bundestagswahl vor 4 Jahren, also 2013, personell zusammengesetzt war. Zitat: Die Kompakt-Regierungsalternative sieht Thilo Sarrazin als Bundeskanzler vor. Außenminister sollte Oskar Lafontaine werden. Familienministerin Eva Herrmann, Finanzminister Bernd Lucke und Arbeitsministerin Sarah Wagenknecht. Das sind keine absurden Irrlichter, wie man denken könnte, sondern das verfügt tatsächlich über eine politisch-soziale Basis. Ende Dezember wurde unter anderem im Hamburger Abendblatt eine Studie zur Kenntnis gebracht, in der gefragt wurde, welchem Politiker trauen Sie zu, die großen Aufgaben unserer Zeit zu lösen. Nur von den befragten AfD-Wählern erhielt Frauke Petri, wie man sich denken kann, die besten Werte, 68%. Es folgte Horst Seehofer mit 63%. Und auf Platz 3 landete Sarah Wagenknecht mit 38%. Frau Merkel musste sich mit 4% und damals noch Herr Gabriel mit 3% bescheiden. Das meine ich mit sozialer Basis. Dies alles feststellend leuchte ich natürlich nicht die Stellungnahme aus der Linkspartei gegen den Wagenknecht-Lafontaine-Rassismus. Und natürlich ist mir auch nicht entgangen, dass Bernd Rixinger sich und andere, naja, so temperamentvoll, wie es ihm eben gegeben ist, gegen das Eurexit-Lager positioniert hat. Mir ist sowohl bekannt, dass da Leute ein eher modernes, sozialdemokratisch, liberales Profil anstreben, natürlich ohne jede Distanz zur Regierungsbeteiligung, aber auf ein Milieu setzen, das ja auch in Berlin hier zu ganz guten Teilen gewonnen werden konnte. Und dass ich die Arbeit jener schätze, die als Abgeordnete zum Beispiel Licht in den NSU-Skandal zu bekommen suchen oder die vor Ort verlässliche Partner von Antifas und Antiras sind, deren Büros also angegriffen werden und um deren Unversehrtheit man bangen muss, steht außer Frage. Dennoch, um eines guten Wahlergebnisses willen, befürworten Sie die Spitzenkandidatur Ihrer innerparteilichen Widersacherin oder akzeptieren Sie zähneknirschend? Und genau durch diesen Vorgang wird Antagonismus transformiert in Meinungsverschiedenheit. Niemand kann es mit ihrer Popularität, dem Zuspruch zu ihren Veranstaltungen und der Medienpräsenz aufnehmen. Ihr müsst euch mal vorstellen, an Talkshow-Auftritten hat sie 2016, das ist unfassbar, sogar Herrn Bosbach überflügelt. Das will wirklich was heißen. die auf der Siegerstraße drehen auf und durch. Im neuen Deutschland, ihr seht, ich lese wirklich alles euch zuliebe. Im neuen Deutschland gab es im Rahmen einer pluralen Debatte auch eine Stimme, die Stimme von Jan-Ole Abs, die bekannt gab wegen Wagenknecht jüngster Äußerung, erstmals die Linke nicht mehr wählen zu wollen. Auf den Nachdenkseiten las ich dazu Folgendes. Es sei der Linken dringend angeraten, in ihrem eigenen Haus aufzuräumen und die Antideutschen schleunigst loszuwerden. Jan-Ole bemüht sich seit 10 Jahren nicht als solcher zu gelten, müsst ihr wissen. Und eben dort las ich bezüglich der rechtsarmen und auf das Programm verweisenden Stimmen gegen die Spitzenkandidatin wörtlich. In solchen Fällen sind Parteiordnungsverfahren eine demokratische Pflicht, wenn auf andere Weise ein Burgfrieden für den Wahlkampf nicht erreichbar ist. Basierend auf Erfahrungen meiner eigenen Biografie dachte ich jahrzehntelang, die Spontis oder die Undogmatischsten seien die härtesten Säuberer. Aber vielleicht sind das doch die alten Sozialdemokraten, die legitimsten Erben stalinistischer Säuberung. Man weiß das nicht. Ich bin ja kein Parteienforscher. Den eingeklagten Burgfrieden jedenfalls wird es geben. Ich kann dazu sagen, leider, schade oder irgendwas, aber das ist der Stand. Ich komme zu Diem 25. Als Antipoden zu den Eurexit-Kräften gilt unter Linken meist Diem 25. Also die vor knapp einem Jahr in Berlin aus der Taufe gehobene Bewegung Demokratie in Europa 2025, deren Initiator Yannis Varoufakis ist und der sich linke Prominente wie Antonio Negri oder Ken Loach, auch Noam Chomsky, Julian Assange, der unvermeidliche Slavoj Žižek, sowie Politiker von Syriza, der Linkspartei, der Labour Party und Podemos, aber auch die Bürgermeisterin etwa Barcelonas angeschlossen haben. Zielsetzung und Befürchtung sind von Diem 25 in der Überschrift ihres Manifests festgehalten. Die EU wird demokratisiert oder sie wird zerschlagen. Befürchtet wird ein Rückzug in den Kokon unserer Nationalstaaten. Und angemessen schroff scheint, was Varoufakis gegen seine Antipoden in Stellung bringt, wörtlich. Glauben die Befürworter der Lexit-Option denn tatsächlich, dass die Linke heute den Kampf um die Hegemonie gegen die extreme Rechte gewinnen kann? Indem sie den Ruf nach neuen Zäunen und einem Ende der Freizügigkeit unterstützt. Und er warnt vor, auch das ist wörtlich, dem Schulterschluss mit nationalistischen Positionen, die unweigerlich die extreme Rechte stärken werden. Das er so formuliert, hat mich gewundert, weil er doch wenige Monate zuvor noch mit den Plan B-Promis gemeinsam im Geschäft. Und außerdem wollen wir nicht ganz vergessen, er war Minister einer Regierung, der auch die extreme rechte Anhellpartei angehörte, in der also besagter Schulterschluss mit nationalistischen Positionen verwirklicht wurde, egal. 3 kritische Anmerkungen zu Diem 25. Alle Dokumente und speziell das Gründungsdokument idealisiert das, was die EU angeblich mal sein sollte und nun auch wieder werden müsse. Jenseits aller historischen Realitäten, die zu ihrer Gründung und den in dieser Gründung gebündelten Interessen führten. Das heißt, die Europäische Union hätte der sprichwörtliche Leuchtturm sein können. Sie hätte der Welt zeigen können und so weiter und so fort. Also unterhalb des Vorbilds für die ganze Welt macht es auch der patriotische Europäer einfach nicht. An dieser Stelle nur die Feststellung, dass die behauptete eigentliche oder ehemals intendierte Qualität der EU die Voraussetzung für die törichte, antiaufklärerische Behauptung ist, die eigentlich gute, selbstlose Idee sei durch Dilettanten, also durch personalisierbare, nietende Nadelstreifen vermurkst. Nämlich in dem Zitat, ein Bündnis aus kurzsichtigen Politikern, ökonomisch naiven Beamten und unfähigen Finanzexperten, Zitat Ende, verantwortlich gemacht wird. Zweitens mache ich ganz prinzipiell illusionären Blödsinn nicht. Also solche in lächerlicher Akribie aufgestellten Forderungen, nach denen alle Sitzungen des Europäischen Rats, der Eurogruppe und weiterer Gremien ab sofort live im Internet verfolgbar sein müssen. Alle Geheimdiplomatie ein für allemal der Garaus zu machen sei und volle Transparenz der Entscheidungsfindung zu weichen hätten. Transparenz, das kann ich heute nicht entwickeln, ist übrigens ein ganz gefährlicher Modetrend. Alle weiteren Pläne und Zeitpläne weisen übrigens ähnlichen Hirnriss auf, also volle Abstraktion von allen politischen und gesellschaftlichen Potenzialen in Europa innerhalb von 2 Jahren, also von heute aus betrachtet, in den nächsten 10 Monaten, glaube ich, oder 9, müsse per transnationaler Wahlliste die Wahl und Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung für die gesamte EU verwirklicht werden. Diese Versammlung entwirft und entscheidet dann über eine vorbildlich demokratische neue Verfassung der EU. Und diese Beschlüsse der verfassungsgebenden Versammlung sind dann bis 2025 umzusetzen. Dies alles zu präzisieren, ist Beschäftigungstherapie für lebenslang dem konstruktiven verpflichtete Lehrstuhlinhaber. Und ich bitte Sie, den Streit, den Sie untereinander führen, nicht auch noch transparent zu machen. Und wenn ich dann lese, die Gründungskonferenz von TIM25 sei, ich zitiere die Zeitschrift AK, mit den Glitzervorhängen und der spannungsvollen Musik eine glänzende Inszenierung, sei genial als mediale Intervention bekannter Persönlichkeiten, um emanzipatorischen Projekten medialen Rückenwind zu geben. Pop wirkt eben. Dann habe ich eben die distanzlose Verbundenheit von vielen Linken mit der Kulturindustrie und die damit einhergehende Verwechslung von Event und gesellschaftlicher Wirksamkeit zur Kenntnis zu nehmen. Aber drittens, und das ist das Wichtigste, viel wichtiger als alle Einwände bisher, im Manifest von TIM25 wimmelt es geradezu inflationär von positiv konnotierten, stolzen Völkern, der nationale Selbstbestimmung zu respektieren sei. Da heißt es, die Beschlüsse der verfassungsgebenden Versammlung schaffen ein Wir, die Völker Europas, oder die EU-Bürokratie sei dem Willen der souveränen Völker Europas zu unterwerfen. Gefordert wird ein pluralistisches Europa der unterschiedlichen Regionen, Ethnien, Glaubensüberzeugungen, Nationen, Sprachen und Kulturen. Das alles fällt nicht nur hinter jede kritische Reflexion der konstruierten nationalen Identitäten zurück, sondern macht, und ich denke schon gezielt, die Tür zum Ethnonationalismus sperrangelweit auf. Es legitimiert und befördert, wenn besagte unterschiedliche Ethnien, also etwa die Basken, Katalanen, Schotten, Flam und was es alles geben mag, ihr sogenanntes Völkergefängnis, sezessionistisch verlassen, um dann als ethnische Homogenität der EU beizutreten. Das genau ist ja heute sehr oft Programm, etwa das Buch »Wofür kämpfen wir Basken?« beschreibt das wörtlich so. Euskal Herria, die tausendjährige Heimat der Basken, des ältesten Volkes des Kontinents, das als die Wurzel Europas gilt, möchte ein weiterer Stern auf seiner blauen Fahne sein. Euskal Herria ist die Wurzel und will ein Stern sein. Nun lasse ich mal beiseite, dass andere völkische Nationalisten empört beanspruchen könnten, ihr Volk sei deutlich älter als 1000 Jahre. Das hat den Basken der Status als Wurzel glatt zu bestreiten sei. Aber unabhängig von der Frage, für wie alt sich diese alle so genau halten, tragen die Katalanen auf ihren Demonstrationen jedenfalls Transparente, auf dem sie next da in Europe steht. Der Ethnonationalismus, das Gegenteil von Überwindung des Nationalismus, ist zugleich reaktionär um ethnische Reinheit kämpfend, heute aber im Regelfall institutionell gesprochen pro-EU. Vor der Pause will ich die ersten beiden Bücher noch besprechen. Unabhängig von Eurexit versus DiEM25, einige Positionen kritisch begutachten, die die schreckliche Faustregel bebildern, nach der staatspolitische und gesellschaftliche Verschiebung nach sehr weit rechts oder ins Faschistoide, historisch und aktuell immer ein Mitgehen, ein halbes Mitgehen, ein Legitimieren, ein Verständnis zeigen, ein Gemeinsamkeit betonen und so weiter nach sich ziehen. Natürlich ein besonders krasses Beispiel ist dieses Buch hier von Stefan Hebel. Das hat den Titel »Sehr geehrter AfD-Wähler, wählen Sie sich nicht unglücklich«. Einige Ausschnitte aus dem Anfang des mit dem Stilmittel des offenen Briefs arbeitenden Buches. Dort heißt es: Sehr geehrter AfD-Wähler, bleiben wir ruhig bei der höflichen Anrede, denn ich gehe mal davon aus, dass Sie die AfD nicht deshalb wählen, weil Sie prinzipiell etwas gegen Ausländer und Flüchtlinge hätten. Wie Sie sehen, bin ich überzeugt, dass man den Erfolg der AfD nicht mit billigen Parolen wie alles Rassisten erklären kann. Schon an dieser Stelle springt mich ein Gedanke förmlich an. So hätte man auch im historischen Kontext, sagen wir des Jahres 1931, formulieren können: Sehr geehrter NSDAP-Wähler, ich bin überzeugt davon, dass Sie kein Antisemit sind. Sie haben nicht prinzipiell etwas gegen Juden. Mit so billigen Parolen wird man Ihnen nicht gerecht. Dem so angesprochenen Wähler muss also, so steht die Unterstellung, immer sehr viel entgangen sein. Etwa historisch das unübersehbare Parteitagsmotto der NSDAP, die Juden sind unser Unglück. Jedenfalls teilt er die Parolen und Motive der AfD eigentlich nie, hat immer andere, verständlichere. Und das sind immer zwanghaft, der Behauptung nach, soziale. Einige Passagen. Vielleicht spielt bei Ihnen auch Angst eine Rolle vor noch mehr krankmachendem Stress. Ich stelle sie mir als Normalbürger vor, der für sein Geld ordentlich arbeiten muss, wenn sie ihren Lebensstandard wenigstens halten wollen vor Armut im Alter. Mit dieser Sorge haben sie meiner Meinung nach durchaus recht. Gerade für die Sicherung des Wohlstands hat die Politik seit Jahren wenig zum Positiven geändert. das berechtigte Anliegen ist dann allerdings, so geht immer die Beweisführung bei der AfD, weil sie ja neoliberal sei, in falschen Händen. Deswegen gäbe es, sollte die AfD Deutschland regieren, ein böses Erwachen. Sie verstößt auch mit ihren Positionen der Euro-Auflösung gegen die eigentlichen Interessen des AfD-Wählers und seiner Nation. Sie tat uns zwar nicht zuletzt deshalb, weil der Austritt auch Deutschland schwer beschädigen würde. Jedes humanistische Argument wird in diesem Buch überlagert von Berechnung der instrumentellen Vernunft, der volkswirtschaftlichen Nützlichkeit der Ausländer und ähnlicher Beweisführung und sogar an positiver Bezugnahme auf die AfD-Programmatik mangelt es nicht. Zitat: Auch die Partei ihrer Wahl, die AfD, erwähnt Rüstungs- und Lebensmittelexporte als Fluchtursachen und Freihandelsabkommen wie die transatlantischen Verträge mit den USA und Kanada lehnt sie ab, wenn auch mit stärkerer Betonung auf nationale Kompetenzen. Ebenso ab wie viele linke Globalisierungskritiker. Hat man doch schon mal eine weitere Gemeinsamkeit gefunden? Globalisierungskritik. Und schon wird aus jedem, der der AfD gar nicht richtig anhängt, schon wird aus diesem Typen ein potenzieller Mitkämpfer. Dann heißt das, gehen Sie mal zu einer Demo gegen TTIP, um zu sehen, dass man wie die AfD gegen ungerechte Freihandelsabkommen, aber anders als die AfD zugleich für eine Welt der Offenheit und des fairen Austauschs sein kann. Und vor allem, wählen Sie sich nicht unglücklich. Ich will an dieser Stelle nichts zur sogenannten Globalisierungskritik sagen, nur so viel. Es handelt sich um eine Kampfvokabel gegen den Begriff der Weltmarktkonkurrenz. Wer Globalisierung sagt, kann Deutschland zum Opfer stilisieren. Wer mit der analytischen Kategorie Weltmarktkonkurrenz operiert, kann das nicht. Denn zu offensichtlich ist, welchen Reichtumstransfer Deutschland per Exportüberschuss von Fremden aufs heimische Territorium lenkt. Wichtig ist, dass der Autor, der für die Frankfurter Rundschau den Freitag fürs Deutschlandradio arbeitet und auch ziemlich oft Gast im Presseclub der ARD ist, komplett leugnen muss, was zum Beispiel die Studie Die enthemmte Mitte eigentlich recht akribisch erforscht hat über die tatsächlichen Gesinnungen der AfD-Wähler. Und nur weil die Zustimmung zum Schießen an den Grenzen in dieser Studie nicht abgefragt wird, erscheinen Rohheit und grauenvolle Gesinnung nicht in ihrer ganzen grellen Scheußlichkeit. Der Autor kann mit seinem Buch bei AfD-Wählern keinen Erfolg haben. Meine These ist, das weiß er auch, und hat für sich und sein Milieu nur die eigene Versöhnung mit dem Faschistoiden formuliert, das Arrangement, die gute Nachbarschaft. Vor der Pause noch Žižek. Auch Slavoj Žižek, Spiegel-Bestseller, das war ja ein wirklicher Bestseller, der neue Klassenkampf, halte ich für das, was ich hier kritisieren möchte, für paradigmatisch. Das Buch beginnt mit der Behauptung einer Äquidistanz, also der gleich großen Entfernung zu zwei falschen Positionen. Es geht so. Die Linksliberalen fragen empört, wie Europa es zulassen kann, dass tausende Menschen im Mittelmeer ertrinken. Sie plädieren dafür, dass Europa sich solidarisch zeigen und seine Türen weit aufmachen sollte. Populistische Einwanderungsgegner indes fordern dazu auf, die europäische Lebensweise zu schützen. Und und sind der Meinung, Afrikaner und Araber sollten ihre Probleme selber lösen. Beide Lösungen sind schlecht, aber welche ist schlechter? Um Stalin zu paraphrasieren, sie sind beide schlechter. Das ist eine bemerkenswerte Gleichsetzung, die sogar aufgehoben wird durch die Behauptung einer besonders miesen Eigenschaft, die nur jenen eigen ist, die sich über das Ertrinken im Mittelmeer empören. Ich zitiere das mal. Die größten Heuchler sind fraglos diejenigen, die offene Grenzen fordern. Insgeheim wissen sie, dass es dazu nie kommen wird, weil dies sofort eine populistische Revolte in Europa zur Folge hätte. Sie inszenieren sich nur als schöne Seelen. Ich will gar nicht beurteilen, ob das auf einen Teil zutrifft. Ich weiß allerdings, gegen wen das schlicht niederträchtig ist, gegen praktisch aktive Antirassisten. Und nun kommt T-Checks, also die als richtig bezeichnete Position, Zitat, dass es unsere wahre Bestrebung sein sollte, die Basis der Gesellschaft weltweit so umzugestalten, dass keine verzweifelten Flüchtlinge mehr auf diesen Weg gezwungen werden. Wie sei die weitergehendere, radikalere Lösung? Sie sei materialistisch und nicht nur moralisch. Mit dem Vorwurf von politischen Positionen, sie seien moralisch, wird ein unfassbarer Schindluder getrieben, der nichts mehr mit der ursprünglichen Kritik, sagen wir, von Marx an Voluntarismus oder Idealismus zu tun hat, sondern nur noch denunziatorischen Zwecken folgt. Aber gut, lassen wir es, weil es mag ja sein, dass es materialistisch und moralisch ist. Nur erforderte das eben ein solches Maß an Klassenkämpfen ohne nationale Borniertheiten, einen derartigen Bruch mit imperialistischem Raub von Ressourcen sowie Beendigung der Weltmarktkonkurrenz und ihrem Vergleichsmaßstab der Produktivität, dass der Verdacht sich förmlich aufdrängt, der Autor könnte auch ein großer oder vielleicht sogar der größte Heuchler sein, weil er weiß, dass es in absehbarer Zeit genau hierzu nicht kommen wird. Bei der Tabubrecherei, die sich auch T-Check verschrieben hat, handelt es sich ja im Regelfall um nichts Unkonventionelles und nichts Unterdrücktes, sondern der Tabubrecher stilisiert sich nur zum einsamen, angefeindeten Rufer in der Wüste. Mit dieser Methode haben es sowohl Thilo Sarrazin, aber auch der grüne Bürgermeister Boris Palmer zur Meisterschaft gebracht. Žižek schließt da an, wenn er schreibt, ein weiteres Tabu, das es zu verwerfen gilt, ist die Vorstellung, der Schutz der eigenen Lebensweise sei an sich protofaschistisch oder rassistisch. Nein, bloß das nicht. Das ist die allerlegitimste Abwehr der Zerstörung unserer großartigen und ganzen Kultur, die uns geraubt werden soll, wenn zu viele kommen, die uns nicht essen lassen wollen, wie wir es seit der Schlacht im Teutoburger Wald nun einmal tun. Žižek formuliert das, was ich eben ironisch angedeutet habe, so. In den Schulkantinen wird muslimischen Kindern kein Schweinefleisch serviert. Aber was, wenn diese Kinder sich an den anderen Kindern stören, die Schweinefleisch essen? Dann gibt es eine reale Debatte in Deutschland, ob um den Preis des Aufenthaltsrechts zu den erzwingbaren Integrationsleistungen der Verzehr von Schweinefleisch gehören sollte. Das auf den Kopf zu stellen, ist unglaublich. Das gleiche Muster findet Anwendung, wenn nicht der gemeine, der niederträchtige Umgang mit den Geflüchteten sondern ihre Undankbarkeit angeklagt wird. Das liest sie bei Čiček so. Es entspricht schlicht der Wahrheit, dass die Flüchtlinge nie Dankbarkeit empfinden werden für die Leute, in deren Länder sie zu kommen geschafft haben. Das ist ein unerhörtes Anspruchsdenken. Denn, Zitat, gerade wenn sich Menschen in Armut, Not und Gefahr befinden und man erwarten würde, dass sie mit einem Minimum an Sicherheit und Wohlergehen zufrieden wären, explodiert die absolute Utopie. Sie werden lernen müssen, ihre Träume zu zensieren. Und an anderer Stelle kurzum, die Flüchtlinge erwarten im Grunde genommen die Vorzüge der westlichen Wohlfahrtsstaaten nutzen zu können, ohne ihren eigenen Lebensstil zu ändern. Ja, und eben weil die Kuchen und nicht Trockenbrot wollen, manche sogar Einzelzimmer statt Massenunterkunft und sich nicht den Anforderungen der Leitkultur beugen, muss sie abgeschafft werden, diese, ich zitiere, pathetische Solidarität mit den Flüchtlingen. Stattdessen, ich zitiere nochmal, müssen wir ein weiteres Tabu hinter uns lassen, nämlich die Ängste und Sorgen der sogenannten kleinen Leute angesichts der Flüchtlinge, die oft als Ausdruck rassistischer Vorurteile, wenn nicht gar eines blanken Neofaschismus, abgestempelt werden. Es sind, ich hoffe, das ist klar geworden, seine Ressentiments, mit denen er sich hinter den Sorgen und Ängsten der kleinen Leute versteckt, um zu postulieren, auch das ist wörtlich, man sollte daher die Verbindung zwischen Flüchtlingen und humanitärer Empathie kappen, die Hilfe für Flüchtlinge in unserem Mitgefühl verankert. Praktisch will er Aufnahmezentren, wo Tausende registriert und erfasst werden sollen, und die Kriterien der Anerkennung, schreibt er, müssen klar und deutlich formuliert sein. Wer wird aufgenommen und wie viele? Das ist der Wortschatz von den Ministern. Hier nun jedenfalls, auch das letzte wörtliche Zitat, sollten wir die vorherrschende linksliberale humanistische Haltung verwerfen. Hier nur der Hinweis, dass die Positionen der offenen Grenzen dermaßen marginal sind, dass nichts von dem, was Čiček abgeräumt wissen will, in irgendeinem nennenswerten gesellschaftlichen Milieu vorherrschend ist. Die Position der offenen Grenzen kommt in der Meinungsforschung, und ich denke nicht aus Gründen der Fälschung, sondern weil es, man könnte sagen, traurige Realität ist, als nicht messbar, nicht vor. Čiček animiert seine große Leserschaft und sein zahlreiches Veranstaltungspublikum, das gebildet ist, gut situiert, keineswegs proletarisch, einigermaßen frei von Abstieg und Abstiegsangst, nehme ich an, zur Enthemmung. Dass dies im Namen einer befriedeten Welt geschieht, ist einfach nur infam. Ich dachte, das ist so schön Ermutigendes, um in die Pause zu gehen. Macht nicht so lange Pause, bitte. Bis gleich.